Ich war jetzt die letzten Jahre viel weg. Ich war in München gewesen, ich war in Rostock gewesen. Ich hatte einfach das Gefühl, hier wieder zu den Adlern zurückzufliegen, weil ich einfach Bock habe, diese jungen Spieler hochzubringen. Und ich möchte einfach hier versuchen, den Jungs den Weg zu ebnen nach oben. Ich habe immer gesagt, ich muss nicht hochtrainieren, sondern ich will einfach glücklich sein, da wo ich trainiere. Und ich glaube einfach, dass, also mein Gefühl hat das hergegeben und bisher auch bestätigt, dass ich das hier bekomme, was ich für mich brauche, für mein Leben.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Schönen guten Morgen. Ein vollgepacktes Wochenende wartet auf alle Eintracht-Fans. Die höchsten Nachwuchsteams haben allesamt ihr Heimdebüt von U17 bis U21. Heute geht's los mit der U19 gegen Erfurt, bereits um 12.30 Uhr live vom Riederwald bei Eintracht TV. Ebenso wie morgen U17 gegen Fürth und dann in Dreieich morgen 14 Uhr das Heimdebüt der U21 in der Regionalliga gegen die Stuttgarter Kickers. Zu den Profis, zu den Frauen kommen wir noch, aber jetzt reden wir erstmal über, ja, Nachwuchs ist vielleicht zu wenig. Ja. Die jungen Profis oder jungen Profi werdenden Spieler in der U21, der Coach ist bei uns. Patrick Löckner, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Hallo auch von meiner Seite aus. Grüß dich, Patrick.
Servus, grüß dich.
Ja, du bist zu der Saison zu deinen Wurzeln zurückgekommen, in der C-Jugend zur Eintracht und aus der eigenen Jugend zu den Profis gekommen. Also im Grunde ist das auch der Arbeitsauftrag, den du jetzt hast für die Spieler unter deinen Fittichen, oder?
Ja, so kann man das in der Tat sehen. Ich gehe jetzt hier quasi in mein 14. Jahr bei Eintracht Frankfurt, wenn man alle Jahre zusammenzählt. Und genau den Weg, den du beschrieben hast, den bin ich gegangen, von unten nach oben durch, auch über die Amateure. Habe ja dann noch mit Alex Schur zusammen als Co-Trainer von der U19 und von der U21 damals agiert, habe die Talente so ein bisschen dann im Nachgang noch mitgefördert und entsprechend freue ich mich, das jetzt hier umsetzen zu können.
Jetzt ist der Auftakt leider in die Hose gegangen, wir haben hier drüber gesprochen, gehabt da auch Marco und ich. Da nimmt man sich so viel vor, macht eine Vorbereitung und dann spielt man eigentlich fast 90 Minuten irgendwie zu zehnt, weil der Torhüter sich eine rote Karte abholt. Ist es dann leichter zu verdauen, so eine Niederlage und sagen, okay, das war heute so, oder ist es dann noch schwieriger, weil wir, was wäre gewesen, wenn wir vollzählig gespielt hätten?
Ja, also Niederlagen sind immer sehr, sehr schwer zu verdauen, vor allem aus Trainersicht, weil genau was du sagst, du bereitest die Mannschaft eine Woche plus die gesamte Vorbereitung jetzt fürs erste Spiel sehr, sehr gut und akribisch auf den Gegner vor, die Mannschaft zieht total mit, wir gehen raus mit maximalem Selbstvertrauen, in der Kabine ist genau die Spannung, die du haben willst. Und dann kommst du in die Partie rein und du merkst die ersten 5 Minuten auch schon, da geht was und kriegst dann natürlich durch dieses Blackout mit diesem Rückpass, diese verhinderbare rote Karte und entsprechend bei den Temperaturen 85 Minuten in Unterzahl dagegen zu halten als junge Mannschaft, obwohl jung oder alt spielt da auch keine Rolle, aber 85 Minuten bei den Temperaturen wird schwer und deswegen umso ärgerlicher. Ich hätte das Spiel gerne im Ausgang 11 gegen 11 gesehen. Dann kann ich es auch bewerten, besser bewerten. Jetzt kann ich einzelne Faktoren bewerten, die dann aber, ich sag mal, nicht so ausschlaggebend sind wie ein 11 gegen 11, wo dann wirklich die Hausaufgaben auch 100% umgesetzt werden können.
Jetzt hast du sicherlich so irgendwie eine Vorstellung von dem Kader, den du in der U21 hast, wahrscheinlich etwas relativ weit gefasst, der Begriff. Und viele von den Jungen, die waren jetzt bei den Profis, haben bei den Profis gespielt, sind ja gar nicht zur Verfügung gestanden. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor in der Planung, auch in der, also nicht nur in der Spielvorbereitung, aber insgesamt auch in der Planung für die Spiele.
Ja, das ist auch wahnsinnig schwer und es stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Aber genau das ist ja das, was ich kann und was ich auch möchte. Ich war vorher in einer anderen Position bei meinen Stationen, also da war ich quasi der Cheftrainer im oberen Bereich und habe mir die U21, U19 Spieler gezogen und deswegen kann ich der Adi total verstehen und den Profi-Staff, dass sie darauf zurückgreifen, was auch super ist für uns. Wir wollen das ja genauso haben und man sieht ja, dass unsere Jungs auch einen guten Eindruck hinterlassen haben und es freut uns umso mehr. Und diese Spontanität in Sachen Kaderstruktur, in Sachen, wer spielt wirklich wann dann final. Ja, manchmal kriegt man es vielleicht erst einen Tag vorher mit, wer dann am Wochenende zur Verfügung steht. Aber da müssen wir durch und die Jungs akzeptieren das. Die wissen, dass es so läuft hier bei der U21, bei Eintracht Frankfurt. Wir im Trainerteam wissen das und von daher sehen wir dem Ganzen trotzdem positiv ins Auge.
Wie siehst du generell euch in dieser Regionalliga-Saison? Du kennst ja auch die Regionalliga Südwest. Wie weit siehst du die Jungs schon? Ich meine, das letzte Mal, als wir aufgestiegen sind in der Hessenliga, haben wir zwar viele Punkte geholt, sind aber am Ende trotzdem abgestiegen. Wie weit siehst du die Jungs?
Ja, da muss man auch ein Stück weit ehrlich sein. Ne? Also wir haben jetzt wirklich mit Nico Hoski haben wir einen einzigen jungen, erfahrenen Spieler, weil Benny Kirchhoff halt ausfällt über 4 Monate. Nico kann jetzt auch nicht spielen, steht uns auch nicht zur Verfügung. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine blutjunge Truppe auf dem Platz. Wir haben nur 3 Spieler generell im Kader, die schon mal Regionalliga gespielt haben, also die mehr als, ich sag jetzt mal, 30 Spiele absolviert hatten. Und das stellt uns schon vor Herausforderungen, ne? Also die Jungen müssen schon noch ein Stück weit geführt werden. Ich sag, in Dreieich geht's noch, da kann ich gut reincoachen, der Platz ist klein, der Platz ist eng, da kann ich noch unterstützen, wie im Training auch. Aber wenn du jetzt so wie Kassel oder so, wo der Platz riesig ist, auch ein paar Zuschauer da sind, dann macht es umso schwerer. Aber letztendlich sind das alles Lernprozesse, die Jungs müssen ihren Mann stehen und da muss man das als Einheit kompensieren und schauen, dass wir das trotzdem gut meistern. Aber generell ist es halt logisch, dass man immer den einen oder anderen erfahrenen Spieler braucht, damit man noch so ein Stück weit die Führungsrollen auf dem Platz ja besser bestücken kann einfach und die Jungs auch an die Hand nehmen.
Jetzt, vielleicht freust du dich wahrscheinlich dann auch auf den Bundesliga-Start, weil der Kader der Profis dann reduziert wird und wieder ein paar zurückkommst, aber sind ja auch Junge. Zwar vielleicht ein bisschen an Einsätzen erfahrener, aber an Jahren sind es auch junge Spieler. Werden wir wahrscheinlich trotzdem weiterhelfen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich freue mich sowieso auf den Bundesliga-Start. Dann geht der Fußball wieder los. Eine geile Nummer, ganz muss man einfach sagen. Und alleine hier dann wieder im Stadion auch die Spiele zu sehen und zu sehen, wer von unseren Jungs darf noch ein bisschen im Training mitmischen, wer kommt runter, wie können wir die Jungs wieder aufbauen, motivieren, dass sie, wenn sie wieder hochkommen oder je nachdem in der Konstellation, wie es halt dann auch gewollt ist, dass sie immer wieder in ihren besten Bereich reinkommen. Ja, das macht einfach viel Spaß und deswegen freuen wir uns unwahrscheinlich auf den Saisonstart. Natürlich auch unter der Prämisse, dass vielleicht der ein oder andere für uns da noch abfällt.
Warum ist es eigentlich heutzutage so schwierig, in den Profibereich reinzukommen? Weil die Profiteams internationaler sind, der Spielermarkt größer ist als die zur Verfügung stehenden Spieler?
Ja, das mit Sicherheit. Also der internationale Markt drückt logischerweise auch auf den deutschen Markt. Du hast viel mehr Talente, auf die du zugreifen kannst. Mhm. Es ist aber auch wirklich mit Eintracht Frankfurt ein Verein, der eine extreme Wucht hat, also einen extremen Anspruch hat, eine extreme Leistungsdichte hat. Jetzt mit Champions League, mit Euro League, mit DFB-Pokalsieg, jetzt das erste Mal nicht international vertreten, aber trotzdem die Ambition wieder hat, logischerweise international spielen zu wollen. Da ist es schwer für einen U19-Spieler direkt durchzustarten und vor allem auch die Körperlichkeit, die Physis direkt mitzubringen. Es gibt natürlich das ein oder andere Ausnahmetalent, aber da spricht man so von so Jahrhunderttalenten, die hast du alle 10 Jahre mal, die vielleicht direkt den Sprung schaffen und den Anschluss direkt hinbekommen. Aber im Normalfall braucht das die Zeit und deswegen ist es ja auch die U21 hier auch wieder integriert worden, damit man es den Jungs halt vielleicht das ein oder andere Verzögerungsjahr noch gibt. Und deswegen kann es schon sein, dass da noch der ein oder andere durchrutscht im Laufe der Zeit.
Der Wunsch ist natürlich klar, dass immer ja, Spieler aus der U21 hochgehen. Jermaine Lutze ist jetzt beispielsweise einer. Vielleicht schafft er es, sich erstmal länger da festzubeißen. Wie ist da der Austausch zwischen Jürgen Adi? Ist es dann einmal die Woche oder, ich meine, beispielsweise in Julian Etze, glaube ich, und Beki Is, die sind ja nachgereist ins Trainingslager, haben dann direkt gespielt. Also wie kann man sich das vorstellen, der Austausch zwischen euch beiden?
Also der Austausch mit Adi war bisher noch nicht, aber es ist normal. Mhm. Die Vorbereitungsphase in der Position, in der er ist, also ich kann mir vorstellen, das sind 24 Stunden, da ist die Zeit doch nicht da, um sich selbst mal einen Kaffee zu trinken und über gewisse Dinge sich auszutauschen. Das wird aber noch kommen. Mhm. Und ich bin im Austausch aber mit dem Trainerteam, also okay, mit Alex Meyer meistens. Wir tauschen uns aus über die Spieler und das ist auch gut so, weil der Alex die Spieler ja auch kennt von seiner Zeit in der Jugend. Deswegen macht das absolut Sinn und ich freue mich aber schon bald, Adi kennenzulernen und dass wir dann den einen oder anderen Kaffee mal zusammen trinken.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du warst als Trainer dritte Liga, zweite Liga Coach, hast Aufstiege gefeiert. Wir haben vorhin drüber gesprochen, uns auch mal in der ersten Runde aus dem Pokal rausgeworfen mit Waldhof. Was reizt dich jetzt an diesem Projekt?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich oft gestellt bekomme. Aber das eine ist wirklich, ich wollte einfach hier wieder zu Eintracht Frankfurt kommen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich hier ein Stück weit Heimat finde für mich. Ich war jetzt die letzten Jahre viel weg. Ich war in München gewesen, ich war in Rostock gewesen, ich war in Chemnitz gewesen. Ich habe mit Mannheim eine Adresse gehabt, wo ich auch immer wieder viel unterwegs war, auch zwischenzeitlich eine Wohnung dort hatte etc. Und ich hatte einfach das Gefühl, hier wieder zu den Adlern zurückzufliegen, weil ich einfach Bock habe, diese jungen Spieler zu fördern. Und ich habe es auch immer gefeiert, in meinen anderen Stationen diese jungen Spieler hochzubringen. Und es sind immer überall Bundesligaspieler rausgekommen. Jetzt bei meiner letzten Station ist es Dulic nach Hoffenheim, ist es Lippmann nach Paderborn. Das sind ja alle Spieler, die auch durch meine Hände gegangen sind und die ich ein bisschen mitformen konnte. Und ich möchte einfach hier versuchen, den Jungs den Weg zu ebnen nach oben. Und glaube, dass ich hier sehr, sehr gut hinpasse, weil es einfach meine Heimatstadt ist, hier groß geworden bin und wie gesagt, jetzt in mein 14. Jahr hier gehe, deswegen auch mit den ganzen Verantwortlichen sehr, sehr gut auskomme. Und das sind alles Dinge, ich habe immer gesagt, ich muss nicht hochtrainieren, sondern ich will einfach glücklich sein, da wo ich trainiere. Und ich glaube einfach, dass, also mein Gefühl hat das hergegeben und bisher auch bestätigt, dass ich das hier bekomme, was ich für mich brauche, für mein Leben.
Wie viel Neues ist denn so dazugekommen? Also ich meine, klar, kennst du die Eintracht, du kennst die Leute, aber es hat sich ja unheimlich viel getan. Also nicht nur drei Eich, Profi-Camp und so weiter und so fort. Wie war das so die ersten Wochen für dich?
Ja, das ist schon so damals schon eine komplett andere Nummer. Also man muss ja mal den Bogen spannen. Ich war hier selber als Spieler, ja, in der Jugend. Muss man sich vorstellen, am Riederwald, die Kabinen, sowas Dreckiges habt ihr noch nie im Leben gesehen. Trotzdem warst du stolz, als du wenn du mal den Profi-Saunatrakt nehmen durftest, benutzen durftest als Jugendspieler. Das durften wir nicht oft, aber wir durften immer mal so einmal im Monat durften wir so reinschleichen. Und dann hat man schon gesagt, wie geil, da war da so ein Abkühlbecken mit irgendwelchen dreckigen Kacheln und so eine alte Sauna. Da haben vielleicht 5 Leute reingepasst und wir haben schon gedacht, was ein geiles Setting hier, ja. Und dann sind wir wieder in unsere Kabinen gegangen, die echt sowas von dreckig waren. So, und dann bin ich ja irgendwann wiedergekommen als Trainer, da war das alles schon ein bisschen besser. Das heißt, der Riederwald war schon umgebaut und entsprechend so, wie es jetzt ist. Der Riederwald hatte damals auch schon so ungefähr gestanden. Und da konnte man sich schon so ein bisschen vorstellen, wo die Reise hingeht. Aber dass die Eintracht dann in den letzten 8 Jahren, 10 Jahren, würde ich sagen, so eine krasse Dynamik angenommen hat, auch hier mit dem Profi-Camp, Mitgliederzahlen, Mitarbeiter, Professionalität, also in Sachen Strukturen, in Sachen Manpower, alles, was hier dazugehört. Also unfassbar, unfassbar, was hier entstanden ist. Aber das ist auch notwendig in dem High-End-Bereich, wo man hier angekommen ist. Und deswegen ganz, ganz entscheidend, dass dieser Weg fortgesetzt wird und man immer wieder auf dem neuesten Stand bleibt und sich immer wieder neu weiterentwickelt. Aber natürlich, für mich war das dann auch, wo ich gesagt habe, ich kannte es schon, weil ich habe mir es schon vorher angeguckt. Ne? Franco Leondi hat mich schon mal rumgeführt und hat mir schon mal alles hier gezeigt, weil ich einfach interessiert bin an vielen Dingen. Ich kenne ja viele Bundesliga-Camps und Trainer, mit denen ich mich oft austausche, weil es einfach wichtig ist, auch für meine Weiterentwicklung. Und deswegen muss ich sagen, also Hut ab, was hier entstanden ist. Ich finde es mega geil und du bist hier echt im ganz oberen Bereich angekommen.
Mhm. So, dann gehen wir morgen auf den Platz. Stuttgarter Kickers, die haben das erste Spiel gegen Ulm 4-2 gewonnen. Letztes sind auch so ein bisschen im Umbruch, was ich gelesen habe, aber allein schon vom Namen her, von der Vergangenheit her und von der Struktur her, ist schon ein Top-Gegner, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe mir das Spiel ja angeguckt, das Eröffnungsspiel. Ich war in Stuttgart gewesen gegen Ulm und ich habe ja selber am Degerloch gespielt in der Saison 97-98. Da waren die noch in der zweiten Liga.
Haben auch mal DFB-Pokal gewonnen. Erste Runde, glaube ich, oder?
Das stimmt.
Bessere Erinnerungen.
Die waren mal Bundesliga, die waren noch im Pokalfinale gegen HSV. Also.
die haben ja auch eine schöne Geschichte, eine schöne Tradition hinter sich. Es war ausverkauft, 10.500 Zuschauer. Und eine Mannschaft gespickt, auch mit sehr erfahrenen Spielern drin, auch einen erfahrenen Trainer geholt. Das heißt, wir werden da schon auf eine Mannschaft stoßen, wo wir mit einer guten Balance und mit einem guten Selbstvertrauen antreten müssen. Weil das ist immer das Entscheidende, finde ich, immer, wenn du junge Spieler trainierst, die müssen ein Stück weit kreativ sein, die müssen aber auch frech bleiben. Es bringt uns nichts, wenn wir die jetzt in eine Struktur reinbringen, von A nach B nach C. Mhm. Ja, das kommt irgendwann mal. Ich finde immer diese jugendliche Leichtigkeit, die mag ich einfach. Und natürlich machen wir vermehrt Fehler, ist ja normal. Das hat jeder, der jetzt bei den Profis ist, auch früher vermehrt gemacht. Aber das ist ja dann unser Job, das so ein bisschen zu justieren, dass wir gegen solche Gegner, die ja wirklich auch jetzt um den Aufstieg spielen wollen, also das ist ein Aufstiegsfavorit, dass wir da einfach eine gute Nummer abgeben. Ich sag meinen Jungs immer, klar, am Ende werden wir von den Ergebnissen abgerechnet und wir wollen jedes Spiel, wenn es geht, gewinnen. Das ist immer unser Anspruch. Aber natürlich kann ich die Jungs auch nicht immer im Ergebnis bewerten, weil manchmal verlierst du ein Spiel und hast ein richtig gutes Spiel gemacht und hast trotzdem eine gute Entwicklung genommen. Und da muss ich dann halt immer differenzieren und viel auch dann in Gruppeneinzelgesprächen mit den Jungs einfach durchgehen.
Was würdest du sagen, wäre für die U21 am Ende ein guter Platz oder ein gutes Resultat, auch was die Saison betrifft, so wenn man alles nimmt?
Es geht wirklich um den Klassenerhalt. Es geht wirklich darum, dass wir es schaffen, den einen oder anderen Spieler für oben interessant zu machen. Mhm. Also wir reden jetzt nicht nur von Eintracht Frankfurt oben, weil das ist schon eine Hausnummer, die ist sehr, sehr hoch. Aber Beispiel Noel Foodkoy zum Beispiel.
Oder Baum war ja auch ähnlich, ne?
Ja, Baum, Nacho, das sind ja Spieler, das sind ja auch ein super Mehrwert für Eintracht Frankfurt als auch für den Spieler. Ja. Und uns geht es immer um Punkt 1, um den Spieler. Mensch und Spieler logischerweise, aber auch um die Situation, wie kann der Eintracht Frankfurt helfen, weil das Ausbildungskonzept kostet ja auch Geld, es muss ja alles bezahlt werden und entsprechend wollen wir halt gucken, dass wir da behilflich sein können, die Jungs nach oben zu führen und wenn es hier nicht ist, dann ist es woanders, aber jeder partizipiert davon.
Dann drücken wir die Daumen.
Ja. Danke.
Morgen 14 Uhr, drei Eich, hingehen oder bei Eintracht TV schauen. Hingehen ist noch ein bisschen besser,
auf jeden Fall.
Ihr könnt die Unterstützung auf jeden Fall gebrauchen, habt ihr auch verdient.
Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall und wäre schön, desto mehr Leute da sind, desto besser logischerweise und dann richtig Gas geben, weil die Stuttgarter werden auch ein paar Zuschauer mitbringen. Aber es kann natürlich in Dreieich nur eine Mannschaft geben, die von den Zuschauern geführt wird, und das sind hoffentlich wir.
Genau. Niemand gewinnt in Dreieich.
So ist es. So.
Dankeschön, dass du da warst.
Gerne, gerne.
Von Dreieich auf die Insel, Lars.
Das ist ein guter Transfer. Also, aber keine direkte Flugverbindung. Von Dreieich nach London. West-London, glaube ich, willst du hin.
Genau, ins Brentford Community Stadium. Das ist eines der modernsten Stadien der Premier League. Und dort ist der letzte Test für beide Mannschaften vor Saisonstart.
Mhm.
Die Eintracht vor dem Pokalspiel und der Brentford FC vor dem Start in Premier League gegen Tottenham. Die fangen gleich mit dem Derby an.
Genau, da geht's gleich los. Einmal Norden Englands, Tottenham gegen Brentford, gegen den Westen. Die liegen noch westlicher als Fulham. Ich habe extra mal geguckt, also weil ich dachte mir, Fulham wäre so ein bisschen westlicher. Aber nee, Brentford hat sich da auch als Club noch mit reingeschlichen.
The Bees, die Bienen.
Genau. Ja, also mittlerweile gehören zum Inventar der Premier League, spielen Saison für Saison gute Runden, nicht fürs internationale Geschäft, aber auch weit vom Abstiegskampf entfernt, waren ja unter Frank lange Zeit auch genau um diesen Dunstkreis. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Mannschaft anguckt, jetzt nicht unbedingt die ganz großen Namen, aber ziemlich viele Leute, die mal so 50, 40 Millionen Marktwert haben, was in der Premier League öfters mal der Fall ist, aber da ist schon Qualität da.
Kevin Schade, der zum Dunstkreis der Nationalmannschaft gehört.
Genau.
Torwart kennen wir, Kelleher,
ja.
Irischen Nationaltorhüter. Und letztes Jahr sind sie in der Liga vor Newcastle und vor Chelsea gelandet, Platz 9. Also immer so einstelliger Tabellenplatz.
Genau, ja, 9. Platz, ich glaube 55, 52 Tore, also relativ ausgeglichen. Und das, glaube ich, ist absoluter Top-Gradmesser jetzt nochmal, um genau zu wissen, okay, wo stehen wir? Du hast gesagt, für die geht's auch dann die Woche drauf los. Und nochmal beide, wir wissen mal wirklich, so weit sind wir. Mal gucken, was wir drauf haben.
Sind wir auf die Startelf gespannt. Es gab also ein paar Hinweise, Indizien jetzt beim Testspiel gegen FSV Frankfurt.
Ja.
Dass Kawasantos logischerweise 90 Minuten im Tor bekommen wird. Davon gehen wir aus. Und ansonsten lassen wir uns ein bisschen überraschen. Aber es hat sich ja schon ein wenig eine Tendenz zu einer Startelf rauskristallisiert.
Genau, das richtig. Ja. Mal gucken, wie gesagt, was mit dem einen oder anderen noch ist. Ja. Aber kann natürlich noch bis zum Freitag nächste Woche, bis zum Pflichtspielauftakt, dann noch ein bisschen was passieren. Aber du hast ja auch gesagt, das wird schon mehr als ein Fingerzeig sein, wie die Startelf aussehen wird.
Jo, gibt's morgen 15.50 Uhr live bei Eintracht TV.
Genau, schaut's euch an. Wir freuen uns auf alle Fälle. Highlights gibt's dann auf YouTube und auf Eintracht TV ebenfalls. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid.
Und wir freuen uns auch auf das Spiel der Frauen. Die sind in Herzogenaurach zu Gast auf dem Adidas-Gelände gegen...
Dann nochmal ein Regal drüber gewählt.
Die OL Lyonnais, also die Löwinnen von Lyon, von Olympique Lyon. Ja, ich sage euch mal, wen die eingekauft haben. Also wer sich im Frauenfußball ein bisschen ausgehört, Salma Paraluelo, das ist Stürmerin von Barcelona, Caroline Weir von Real Madrid, Johanna Kanerud von Schweden, die hat sich allerdings, von Chelsea kam, die hat sich allerdings Kreuzband gerissen. Bayern-Torhüterin Marla Groß, so, das sind die neun. Die haben aber schon Christiane Endler im Tor, Weltklasse, Jule Brandt logischerweise, Nationalspielerin, Wendy Renard, das ist diese 1,87 große Frau, Abwehr-Ikone, und Ballon d'Or-Gewinnerin, ehemalige Ada Hegerberg. Also es ist schon eine unfassbare Truppe.
Ja, es ist Top 5, Top 3 wahrscheinlich Europas.
Also das ist ein hochinteressantes Team, eine unfassbare Star-Truppe.
Ja, Top 5, Top 3 Europas.
Ja, Saisonziel Champions-League-Sieg.
Ja, genau. Das ist oberstes Regal.
Als französische Dauermeister muss man sagen, die hatten, das ist vielleicht so der Quervergleich zu unserer Gegnerinnen in der Champions League Qualifikation der Frauen. Was, 15 Punkte Vorsprung auf Paris Saint-Germain?
Ja, genau.
Also das nur zum Hintergrund von Lyon. Und wie gesagt, 12.55 Uhr am Sonntag. Großer Test für unsere Frauen.
Macht's gut, schönes Wochenende.
Ciao.
Ciao, ciao.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.